Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Moin, liebe Gemeinde. Der Wochenspruch für diesen Sonntag Judica, der lautet: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jesus, der Menschensohn, Mensch ganz wie wir. Und gleichzeitig sagen wir Jesus, der Gottessohn, der von Gott kommt. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide, so hat jemand das einmal gedichtet. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Und dieser Gott, der Mensch wird und unter uns lebt, der will uns dienen. Wie gut, dass Jesus sein Leben ganz für Gott und ganz uns zur Verfügung stellt. In seinem Namen sind wir hier und wollen wir Gottesdienst feiern, heute noch beim Singen mit Maske. So langsam wollen wir mal sehen, Richtung Ostern, wenn wir das neue Leben feiern, dass wir vielleicht einen Schritt weiterkommen. Aber wir dürfen wieder singen und mit der Maske ebenso gut wie es geht, wollen wir Gott loben, Gott des Himmels und der Erde. Das vermutlich älteste Lied im Neuen Testament steht im Philipperbrief, deswegen nennt man das manchmal Philipperhymnus oder auch Christushymnus. Da wird der Weg von Jesus, den er vom Himmel zu uns gekommen ist, besungen und beschrieben. Wir wollen diesen Text im Wechsel miteinander lesen. Obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Vor diesem Namen werden sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Gott, wir sind gekommen an diesem Morgen, so wie wir sind, mit unserer Trauer über den Tod eines geliebten Menschen, mit unserer Angst vor dem, was ist und was noch kommen mag. Wir sind aber auch hier mit dem, wofür wir dankbar sind. Wir spüren es, dass es uns gut geht und dass wir es uns nicht selber zu verdanken haben. Es liegt nicht in unserer Hand. Darum kommen wir zu dir und rufen: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Wir sind gekommen und bringen unsere Sehnsüchte mit nach Frieden und dem Ende von Krieg und Leiden, nach Frieden in unserer kleinen Welt mit den Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, mit unserer Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, unserer Sehnsucht nach dir und deiner Nähe. Darum kommen wir zu dir und rufen: Wir sind gekommen und wir geben zu, wir leben oft für uns. Wir wissen um die Not anderer, es rührt uns auch an, aber es ist wenig, was wir tun. Wir fühlen uns kraftlos, überfordert, nicht zuständig. Dabei sollen und wollen wir doch dieser Welt deine Liebe zeigen. Darum kommen wir zu dir und rufen: Heiliger, unsterblicher Gott, hier stehen wir vor dir in einer Welt, wo Hass und Zwietracht herrschen, wo Unrecht und Leid drücken. Es ist zum Verzweifeln. Bleib uns nicht verborgen, Gott. Wo Menschen Unrecht erleiden, schaffe Recht. Wo Dunkel erschreckt, sende dein Licht. Stärke uns durch deinen Heiligen Geist in unserem Glauben, Lieben und Hoffen. In Jesus Christus, unseren Brüdern und Herren. Amen.
In diesen Tagen und Wochen folgen wir Jesus in seiner Passion. Er leidet, hat wirklich Schmerzen, doch er hat eine Adresse, an die er sich wenden kann. In großer Angst, ganz Mensch, und er wird erhört. Das Blatt wendet sich. Hört Verse aus Hebräer 5. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lauten Schreien und unter Tränen gebetet, zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Amen.
Auf Gottes Wort antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und sprechen miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gottes Wort aus dem 10. Kapitel des Markus-Evangeliums. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragte Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Jesus entgegnete: Darüber zu verfügen, an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns, segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, letztes Wochenende, da war es wieder einmal soweit. Wir hatten Geschwisterschaftstreffen. Einige oder viele von Ihnen werden das wissen. Ich habe häufiger davon schon erzählt. Als wir das Studium beendet haben, haben wir gesagt, wir wollen uns nicht aus den Augen verlieren. Und wir haben nicht gesagt, wir machen ein Freundestreffen oder ein Wiedersehenstreffen, sondern wir haben damals schon sehr bewusst gesagt, wir nennen uns Geschwisterschaft. Uns ist das wichtig, dass wir uns nicht nur sehen und an alte Zeiten uns erinnern, sondern wir haben gesagt, wir wollen miteinander unser Glauben, unser Leben, unser Ergehen miteinander teilen. Und so kommen wir zusammen, reden über das, was uns beschwert, was uns gut tut, wo wir beruflich stehen, wie es mit den Kindern ist und. Und wir beten miteinander, wir lesen miteinander in der Bibel und sind jetzt schon über 25 Jahre so miteinander unterwegs. Dieses letzte Wochenende nun, ich habe das überall weit und breit erzählt, habe ich gesagt, das wird jetzt so ein Ehewochenende. Wir haben einen Referenten und dann gucken wir nochmal besonders auf die Beziehung. Und dann war es aber dann doch ganz anders. Das Thema, das rückte so ein bisschen in den Hintergrund. Wir hatten einen Referenten dabei, Klaus Detke, der hat 20 Jahre das Kloster in Bursfelde geleitet und leitet Menschen an, zur Stille und in Begegnung mit Gott zu kommen. Und so war dieses Wochenende auch davon geprägt, dass wir viel Zeit hatten, für uns selber Bibeltexte zu betrachten, selber ins Gebet zu gehen, miteinander das auszutauschen, was wir da auch entdeckt haben. Es war Zeit für Stille, für Gebet, für Gespräche. Und eine Sache, die der Referent gemacht hat, er sagt, jetzt gerade auch in der Passionszeit, wenn wir von dem Kreuz Jesu reden, dass er doch die Dinge für uns trägt an seinem Kreuz. Wollt ihr das nicht als Anlass nehmen, dass wir Jesus, dass wir Gott die bitteren Dinge unseres Lebens hinlegen, sie ihm zu Füßen legen, so ganz bildlich? Und er hat gefragt, wo ist denn Bitteres in eurem Leben? Wo sind da Enttäuschungen? Und ich musste bei mir gar nicht lange überlegen, wenn ich darüber nachdenke, was ist das Bitterste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Einige von Ihnen werden das auch wissen und waren damals auch nah dran. Wir sind von einer Jugendfreizeit wiedergekommen, wo drei Menschen nicht lebend wieder hier angekommen sind. Und es war eine meiner Bitten an diesem Wochenende: Gott, kannst du mir diesen Schmerz über das, was wir da erlitten haben, nehmen? Was erwarte ich von Gott? Was traue ich ihm zu? Was kann er in meinem Leben verändern? Johannes und Jakobus, die kommen ja in dieser Geschichte nicht gut weg, als sie so mit Jesus gesprochen haben und die anderen Jünger das mitkriegen, da ärgern die sich, da sind die richtig sauer und es ist brodelt wohl richtig untereinander, wie könnt ihr nur? Und Jesus ruft sie alle zusammen. Und wenn sie auch von den anderen da einen drüber gebraten bekommen, so ist doch etwas Besonderes an diesen beiden, an Johannes und Jakobus, denn sie trauen Jesus eine ganze Menge zu. Diese Bitte, lasst uns doch links und rechts von den Neben sitzen, das war schon ein Ausdruck besonderen Vertrauens. Denn Jesus hatte schon davon gesprochen und sagte, es kommt dieses Kreuz, es kommt dieses Leiden, aber dann werde ich König sein hier in Israel, ich werde König sein in dieser Welt. Da hatten sie also gut zugehört und da haben die beiden sich gesagt, dann möchten wir doch ganz vorne mit dabei sein. Am besten links und rechts daneben sitzen. Das waren nämlich die wichtigsten Plätze neben einem König. Dann kann man nämlich alles mitkriegen und dann kann man auch mitbestimmen. Das muss man ihnen lassen. Sie haben Jesus voll und ganz vertraut. Denn davon, dass es so kommen könnte, davon war ja nun wirklich nicht viel zu sehen. Die Juden lebten unter römischer Besatzung, so wie damals der ganze Mittelmeerraum einfach unter römischer Knute, unter römischem Frieden war, was eben bedeutete, die Römer bestimmen alles, wie es ist. Da anzunehmen, dass Jesus jetzt diese Römer aus dem Land werfen kann, das war schon mehr als kühn. Aber die beiden haben sich das wohl gedacht, wenn Jesus kommt, wenn er in Gottes Auftrag unterwegs ist und wenn wir auch nur eine Handvoll Leute sind und wenn Pharisäer und Schriftgelehrte auch gegen uns stehen, die beiden haben das Jesus zugetraut. Was traust du Gott zu? Was traust du Gott zu, dass er in deinem Leben ändern und tun kann? Als wir das erste Friedensgebet hier in der Kirche gehalten haben, da waren knapp 100 Leute hier in der Kirche. Ein guter Ort, ein Gotteshaus, wo wir unsere Ängste loswerden und aussprechen können. Ein guter Ort, um Gott um Frieden zu bitten. Dann kam das zweite Friedensgebet und das dritte. Und da waren es aber nicht mehr 100, da waren es noch 20 Leute, die gekommen sind. Und ich habe mich gefragt, ist das vielleicht auch ein Ausdruck davon, dass wir Gott wenig zutrauen, dass er an dem Ganzen etwas ändert? Einmal die eigenen Ängste aussprechen, dafür war der Ort hier gut, aber jetzt Gott in den Ohren damit zu liegen und sagen, mach du dort ein Ende, trauen wir Gott das überhaupt zu? Vielleicht gehört mein Glaube auch zu dem, was ich vor Jesus und zum Kreuz bringen könnte und sollte. Und zu Jesus sagen, Jesus, guck dir meinen Glauben an. Der ist wirklich nicht allzu groß. Der ist wirklich löcherig. Natürlich, Gott, vertraue ich dir, aber warum greifst du denn nicht ein? In der Ukraine, in Syrien, in Afghanistan. Oder müsste ich die Dinge anders in den Blick nehmen? Vielleicht ist Gott schon lange am Werk, aber ganz anders, als ich mir das wünsche und vorstelle. Was ist das gerade für eine große Hilfsbereitschaft für Menschen, die in Not sind? Was kommt da alles als Hilfe in der Ukraine an? Und wie finden Menschen aus der Ukraine Aufnahme bei uns und in vielen anderen Ländern? Ist Gott darin zu finden, dass Menschen sich so selbstverständlich für andere einsetzen? Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als eine Erlösung für viele. So sagt Jesus, und ich habe eingangs gesagt, Menschensohn so und Gottessohn, so als zwei Begriffe, die so nebeneinander stehen, einmal Jesus ganz Mensch, einmal Jesus ganz Gott. Aber dieses Wort Menschensohn, das ist besonders aufgeladen, das hat eine besondere Bedeutung in der biblischen Tradition. Der Prophet Daniel, der hat einmal eine große Vision. Und in dieser Vision wird von einem Menschensohn gesprochen, der vom Himmel herabkommt, mit Macht, mit Ehre und der die Dinge in dieser Welt zurechtbringt, zurechtrückt, der die Dinge in dieser Welt in die Hand nimmt und die Mächtigen, die Putins dieser Welt ablöst. Der Menschensohn wird es richten. Und Jesus nimmt dieses Wort von dem Menschensohn und bezieht es auf sich. Und er deutet es ganz neu. Nicht der Menschensohn, der mit Macht kommt, sondern er sagt, ich bin dieser Menschensohn, aber Kennzeichen meiner Herrschaft ist das Dienen. Im Konfitje 4, im Konfirmandenunterricht, im vierten Schuljahr sind wir auch in der Passionszeit und einmal ging es um die Fußwaschung. Und ich habe den Kindern das so vor Augen gemalt, dass das nicht schön war, jemandem die Füße zu waschen, wenn da die staubigen Straßen waren und man tagsüber diesen Staub angesammelt hatte. Das mochte keiner gern machen und eigentlich hat das nur einer im Haushalt übernommen. Wenn man im Haushalt einen Sklaven hatte, dann konnte man dem sagen, du bist jetzt dran, wasch den Gästen die Füße. Aber Jesus macht es bei seinen Jüngern. Und ich habe dann die Viertklässler gefragt, was denkt ihr denn, warum macht Jesus das denn? Wieso übernimmt er denn so eine Aufgabe, was keiner will? Ich finde das immer spannend, was so 9-, 10-Jährige sagen. Die haben ja nicht unsere kirchliche, religiöse Sprache. Die haben auch manchmal ganz andere Gedanken. Eine Antwort von einem Konfirmanden ist mir so hängen geblieben und da habe ich mich so ein bisschen dran gerieben. Einer der Konfirmanden, der sagte, was sagt er denn? Ach ja, einer dieser Konfirmanden, der sagte, Jesus will zeigen, dass er ein guter Mensch ist. Und bei mir hat das so ein bisschen so die Frage ausgelöst, will er das einfach nur zeigen oder ist er das auch? Denn starke Reden halten, das merken wir in diesen Tagen ja auch. Was wird nicht alles gesagt und was wird nicht alles gesprochen? Aber etwas zu sagen und dann entsprechend zu handeln, das sind ja immer noch zwei Paar Schuhe. Wir kennen, glaube ich, alle diesen Typ von Menschen, wo wir wissen, die versprechen viel, aber am Ende halten sie dann doch wenig. Jesus einer, der große Worte macht, aber dafür am Ende nicht einsteht. Ja, und dann mit dieser Fußwaschung, das kann man ja auch alles so ein bisschen inszenieren. Eine starke Symbolhandlung. Der Papst macht das ja in der Karwoche auch, dass er den anderen da die Füße wäscht. Man könnte sagen, ja, guck mal, einmal im Jahr, aber was sagt das eigentlich für den Rest des Jahres aus? Einmal die Füße waschen, ein starkes Bild produzieren und dann legt man die Schürze wieder ab und alles läuft wie vorher weiter. Bei Jesus bleibt es nicht bei diesem Füßewaschen. Er gibt sein Leben hin. Und er sagt geheimnisvolle Worte, dass er sein Leben als Lösegeld für viele gibt. Dass er sein Leben für uns gibt, opfert. Das, was da also am Kreuz geschieht, so sagt Jesus schon vorher, das ist keine Fehleinschätzung. Nicht, dass er irgendwie unter die Räder gekommen ist, weil er die Dinge falsch eingeschätzt hat, sondern er sagt, auf dem Weg bin ich dahin. Das ist meine Berufung, das ist mein Auftrag. Wir tun uns schwer heute, das zu verstehen, diese Worte, diese Bedeutung. Die wenigsten von uns sehen sich als Sünder, die sagen, da muss doch Jesus für sterben. Ich erinnere mich am Buß- und Bettag, es war jemand da und er sagte, eigentlich liegen mir diese Gottesdienste nicht so. Ich fühle mich nicht als jemand, der jetzt hier Buße tun muss. Und ich habe ihn dann gefragt, warum bist du denn hier? Konnte mir allerdings auch nicht so ganz genau beantworten. Vielleicht ist da doch so ein Gespür. Im Blick auf uns haben wir, glaube ich, nicht so das Gefühl, dass da ein Kreuz stehen müsste, wo jemand für uns die Last abnimmt. Aber wenn wir den Blick einmal weiten auf unsere Menschheit, was tun wir denn gerade? Wir zerstören diesen Planeten. Ich hatte mit meinem Sohn eine Diskussion, der sagt, Friday for Futures, sagt er, die finde ich gar nicht so gut. Denn was die anstreben mit diesen 2 Grad, das ist sozusagen nur die unterste Kante. Wenn wir das vielleicht gerade so erreichen, dann wird es wahrscheinlich gar nicht reichen. Also selbst die sich da aktiv einsetzen, und wo manche sagen, das geht doch gar nicht, ist viel zu viel, da muss man vielleicht objektiv sagen, eigentlich ist das noch zu wenig. Wir als Menschheit, wir zerstören diesen Planeten. Wir führen Kriege und wir haben keine Mittel, sie auf gute Art und Weise zu beenden. Es gibt immer noch Hunger in dieser Welt. Wir reden jetzt über Preiserhöhung bei Lebensmitteln, aber wir wissen, dass wir in dieser Welt so viele Lebensmittel produzieren, dass keiner hungern müsste. Aber wir verteilen es nicht gerecht. Die Reichen werden immer noch reicher, wenn man jetzt sieht, was da teilweise an Schiffen von den Oligarchen so eingezogen wird. Und die Armen werden immer ärmer. Wer will denn das eigentlich leugnen? Die Menschheit hat Schuld auf sich geladen. Wer kann denn eigentlich zu dieser Menschheit stehen? Wie kann Gott eigentlich zu uns stehen, die wir das mit diesem Planeten und mit uns Menschen selber machen? Und Jesus sagt, ich nehme dieses Kreuz auf mich. Er bezahlt für unsere Schuld. Im Konfitje 8 bei den 8-Klässlern geht es jetzt Richtung Konfirmation. Und die Konfirmanden sagen nach dem Unterricht dann verschiedene Texte des Glaubens auf. Das wird jetzt so langsam ja dann auch abgefragt. Und in den letzten Tagen kam mir dann häufiger dann auch dieser Satz aus dem Glaubensbekenntnis dann zu Ohren. Von dort wird er kommen, zu richten. Sachgemäß könnte man eben auch sagen, das ist eben jetzt dieser Menschensohn, der kommt, um uns in Verantwortung zu nehmen. Wir werden unser Leben vor dem verantworten, der sein Leben für uns gegeben hat. Der Menschensohn, der richtet, ist der Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Manche haben das im Bild so ausgedrückt, der, der über uns richtet, ist der, der dann auch unser Anwalt ist, der sagt, ich habe das für dich getragen und bezahlt. Ich habe eingangs gefragt, was erwarte ich von Gott? Was traue ich ihm zu? Wenn wir diese Frage mitnehmen, dann sollten wir sie immer im Zusammenhang mit diesem Wort sehen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Dazu sage ich, Gott sei Dank. Amen. Thank you. Jesus Christus nicht einer, der auf Stippvisite hier war und dann sich wieder aus dem Staub gemacht hat, sondern der eben Leben, Leiden und Sterben mit uns Menschen teilt. Und darum sagen wir, wenn jemand verstirbt, dass er nicht alleine ist, sondern dass Gott an seiner Seite ist, weil er selber dieses auch erfahren hat. Wir müssen Abschied nehmen von Glieder unserer Kirchengemeinde. Ich möchte Sie bitten, zum Gedenken und Gebet aufzustehen. Am Dienstag, den 15. März, verstarb im Alter von 91 Jahren Frau Hinderike Becker, geborene Wessels. Die Beerdigung war Donnerstag auf dem Friedhof in Völlner Königsfehn. Am Mittwoch, den 16. März, verstarb im Alter von 66 Jahren Frau Hannelore Behn, geborene Frey. Die Beerdigung war gestern auf dem katholischen Friedhof in Langholt. Am Sonntag, den 27. März, verstarb im Alter von 90 Jahren Herr Gerhard Boger. Die Beerdigung war gestern auf dem Friedhof Erste Südwieke. Wir wollen beten. Herr unser Gott, noch stehen wir in dieser Welt vor den Kreuzen und Gräbern von Menschen, die wir lieben. Noch sehen wir nicht, dass du neues Leben schenkst. Noch müssen wir die Trauer aushalten, den Verlust, den Schmerz, die Einsamkeit. Noch sind diese Wunden da. Aber auch das dürfen wir alles zu deinem Kreuz, zu dir bringen. Und wir sagen dir, wie schwer uns das fällt, wie weh uns das tut. Herr, wir befehlen uns in deine Hand. Wir bitten dich um deinen Trost. Wir bitten dich um unseren Zusammenhalt untereinander, dass wir einander stärken und trösten können. Und wir bitten dich darum, schenke du uns den Glauben, dass du am Ende stärker, dass deine Liebe siegt. Amen. Ganz herzlichen Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie können das dort ablesen. Ich lese das nicht im Einzelnen vor. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Die heutige Kollekte, wenn man das in den vergangenen Jahren abgelesen hätte, dann sagt man, ach ja, das kennen wir irgendwie, das unterstützen wir auch. Aber in diesen Tagen kriegt das auch nochmal einen ganz anderen Klang. Heute geht es um die Tschernobyl-Hilfe der Landeskirche. In den vergangenen Jahren vor Corona war das möglich, dass Kinder aus Weißrussland hierher kamen, einige Zeit hier zubringen konnten. Und man weiß, wenn man eben nicht in diesen belasteten Gebieten lebt, dass dann auch schon einige Zeit einfach auch gut tut und gesundheitlich auch einiges befördert. Das ist nun seit Corona, nun gerade in diesen Kriegstagen, nicht möglich, dass diese Kinder hierher kommen. Trotzdem gibt es Freizeiten für diese Kinder, die dann weit weg von Tschernobyl sind, in Weißrussland, wo sie begleitet werden. Eine nach wie vor wichtige Aufgabe. Ja, und in diesen Tagen berührt uns das nochmal in ganz anderer Weise. Am Ausgang sammeln wir für diese Angelegenheit, aber eben auch für unsere Diakoniekasse, für Menschen in unserer Mitte. Man kann das schlecht in ein Verhältnis stellen, Menschen, die in der Ukraine fliehen müssen und zerbombte Wohnungen verlassen. Und auf der anderen Seite Menschen hier, die mit diesen steigenden Preisen, die wir im Moment erleben, ganz an den Rand kommen und sagen, wir können das nicht mehr bezahlen. Das kann man nicht gegeneinander aufrechnen, aber auch bei uns wird die Not größer und fassbarer oder unfassbar, was da auch bei uns geschieht. Darum wollen wir als Kirchengemeinde da, wo wir von Not wissen, helfen und unterstützen. Ich lege Ihnen beide Kollekten ans Herz. Hier vorne auf dem Altar, da liegen Karten, die kann man mitnehmen für einen Gruß, für jemanden, von dem man weiß, dass es ihm nicht gut geht, dass er krank ist. Da kann man ein gutes Wort draufschreiben. Vielleicht kann man diese Karte auch direkt überreichen. Da dann hat man auch einen Anlass, dann hat man auch etwas in der Hand und kann sagen, ich habe am Gottesdienst an dich gedacht, ich habe für dich gebetet. Ein neues Chorprojekt ist gestartet, wir singen für den Frieden. Jeden Mittwoch hier im Gemeindehaus neben der Hoffnungskirche gibt es Chorproben, 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr. Dieser Chor, der auf diese Weise entsteht, möchte Lieder des Friedens einüben und auch singen bei Friedensgebeten. Und irgendwann soll das auch als eigenes Konzert zur Aufführung gelangen. Andreas Kronfeld schreibt dazu, ein kleines Zeichen, aber vielleicht mit großer Wirkung auf einzelne Menschen. Herzlich einladen möchte ich zum nächsten Friedensgebet. Das findet am 6. April, diesem kommenden Mittwoch, hier in der Kirche statt. Ich lade ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag, 10 Uhr, auch hier wieder in die Hoffnungskirche. Dann ein Blick auf die Passionswoche. Das will ich hier im Einzelnen gar nicht alles vorstellen. Sie sehen da sind einige Dinge, die wir vorbereitet haben. Nicht alles wird hier im Westbau der Feen stattfinden, sondern zum Teil feiern wir Andachten auch in Raude. Wir werden ein Konzert hier in der Kirche haben. Wir werden ein Tischabendmahl feiern. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich. Es gibt am Karfreitag einen Gottesdienst und einen Kreuzweg, wo wir unterwegs sind. Die Einzelheiten nehmen Sie bitte dem Gemeindebrief. Aber es ist schon gar nicht mehr so weit bis Karfreitag und bis Ostern. Und Sie können das für die Woche ab nach dem 10. dann schon mal in den Blick nehmen. Dazu gehört auch, dass Sie am Ausgang eine Osterkerze oder Osterkerzen erwerben können. Ein Licht in der Dunkelheit. Wer am Ausgang eine Osterkerze mitnehmen will, da stehen die zur Verfügung. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Gebet und Segen und zu einer anschließenden Liedstrophe wollen wir aufstehen. Du Gott des Friedens, ewiger, gerechter. Der Schrei nach Frieden hallt durch die Welt. Die Menschen in Mariupol schreien. Die in Kellern und Tunnel Schutzsuchenden, die Verschleppten, die Kinder, die zu Waisen werden, die Soldatenmütter, die Flüchtenden. Schaffe ihnen Recht, du Gerechter. Schaffe Recht in dieser Welt, du Gott des Friedens. Schmerzensschreie hallen durch die Welt. Die Verwundeten schreien, die Gebärenden, die Gebrochenen und Verletzten, die Kranken auf den Isolierstationen, die Verzweifelten, die Sterbenden. Schaffe ihnen Heilung, du Lebendiger. Heile diese Welt, du Gott des Lebens. Hilferufe hallen durch die Welt. Die Friedliebenden rufen nach Hilfe. Die Optimisten und die Mutigen, die Erschöpften, die Hungrigen und die, die am Vertrauen festhalten, die Ratlosen und die, die sich nach Versöhnung ausstrecken. Komm mit deiner Hilfe, du Kraft der Liebe. Rette diese Welt, du Gott des Erbarmens. Dein Lob und unsere Lieder klingen durch die Welt. Die Kirche in aller Welt betet. Es beten die Menschen, die sich deinem Sohn anschließen, seine Worte hören, sein Gebot achten, seinem Leidensweg folgen. Sie beten und wir beten. Höre unsere Lieder, du unser Gott. Höre unser Beten. Führe deine Sache in dieser Welt. Dir vertrauen wir uns an. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. In der Stille wollen wir dir die Menschen und die Anliegen nennen, die wir persönlich auf dem Herzen haben. Gemeinsam lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.